Fritz Breithaupt. Die dunklen Seiten der Empathie. Gelesen von Heiner Lenz und Frank Streichfuß.
Empathie gilt als die Königsdisziplin der menschlichen Tugenden. Mit ihrer Hilfe sollen Konflikte gekittet, soziale Vereinbarungen gefestigt sowie Hilfsbereitschaft und Nächstenliebe gefördert werden. Aber stimmt das auch? Dieser Frage widmete sich der Wissenschaftler Fritz Breithaupt in seiner Forschung. Dabei musste er feststellen, dass das Mitgefühl längst nicht so gut ist wie sein Ruf. Breithaupt untersuchte das Phänomen der Empathie aus gleich mehreren Blickwinkeln. Unsere Blinks zu seinem Buch ermöglichen es dir deshalb, Empathie im Spiegel von Kulturgeschichte und Philosophie, Psychologie und Hirnforschung zu betrachten. Du lernst dabei die Schattenseiten der Empathie kennen und erfährst, warum du dich davor hüten solltest, sie zur moralischen Messlatte zu erheben.
Blink Nummer 1. Empathie, Tugend oder Täuschung?
In unserer von Profitgier und Verteilungskämpfen gebeutelten Welt gilt Empathie als spirituelles Wundermittel für Weltfrieden und Völkerverständigung. Wenn es uns nur gelingt, uns wahrhaft in die Lage eines anderen hineinzuversetzen, müssen sich alle Konflikte in Luft auflösen. Das glauben wir zumindest. Von einer empathischen Gesellschaft erhoffen wir uns mehr Hilfsbereitschaft und Solidarität. Diese Hoffnung wurde vor einigen Jahren von einer aufsehenerregenden Studie erschüttert. Die Soziologen Sarah Conrath, Edward O'Brien und Courtney Singh legen darin nahe, dass das Einfühlungsvermögen der US-amerikanischen Jugend zwischen 1979 und 2009 rapide abgenommen habe. Als Erklärung für diese alarmierende Gleichgültigkeit erwägen die Wissenschaftler eine starke Ich-Bezogenheit, die von den sozialen Medien und der modernen Wettbewerbskultur gefördert werde. Zuvor hatte schon Barack Obama mit seinen Warnungen vor den verheerenden Auswirkungen des weltweiten Empathieschwunds für Schlagzeilen gesorgt. Auch heute sieht der Ex-US-Präsident die größte Herausforderung der Menschheit darin, dieses Empathiedefizit nach Möglichkeit zu beseitigen. Jenseits der USA sind seither mehrere nationale Initiativen entstanden, um dem anti-empathischen Abwärtstrend entgegenzuwirken. Das kanadische Trainingsprogramm Roots of Empathy beispielsweise soll die Werte der Empathie an Grundschüler weitergeben. Empathie ist also Gegenstand hitziger öffentlicher Debatten. Sie fasziniert Politiker und Naturwissenschaftler gleichermaßen und seit längerem auch die Philosophen. So riefen die Denker der Aufklärung im 18. Jahrhundert das Mitgefühl zur Grundlage für die Entwicklung von Moral und sozialem Gewissen aus. Heute versuchen Evolutionsbiologen zu verstehen, inwiefern Empathie ein Überlebensvorteil ist und etwa bei der Aufzucht von Jungtieren hilft. Hirnforscher untersuchen, was in unseren Hirnen vorgeht, wenn wir die Gefühlsäußerungen eines anderen beobachten. Die Messung von Hirnströmen zeigt ganz deutlich, dass dabei dieselben Hirnareale aktiviert werden, die für bestimmte Emotionen zuständig sind. Wenn wir für einen anderen Empathie empfinden, kopieren wir also unbewusst seine Hirnaktivität.
Halten wir nun fest: Empathie ist die Fähigkeit, die Seelenzustände eines anderen emotional und kognitiv mitzuerleben. Im Allgemeinen gilt sie als lobenswerte Eigenschaft.
Auch Fritz Breithaupt definiert Empathie als einen Vorgang des aktiven Miterlebens. Doch ob daraus auch ein hilfreiches Handeln erwächst, steht auf einem anderen Blatt Papier geschrieben. Der Autor bezweifelt, dass uns Empathie automatisch zu besseren Menschen macht. Wie er auf diese Idee kommt, erfährst du in den folgenden Blinks. Wechseln wir also die Perspektive und werfen einen Blick auf die dunklen Seiten der Empathie.
Blink Nummer 2. Die Gefahr des Ich-Verlusts.
Zu den vielen Befürwortern der Empathie gehörte der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer. Obwohl er eigentlich ein überzeugter Pessimist war, setzte Schopenhauer viel Vertrauen in die Kraft des Mitleids. Für ihn vermochte der Akt des Einfühlens, die Mauer zwischen Ich und Du für einen Augenblick einzureißen und somit der peinlichen menschlichen Selbstherrlichkeit einen kleinen Dämpfer zu verpassen. Ein paar Generationen später knöpfte sich Friedrich Nietzsche diese Mitleidstheorie vor. Nietzsche, Rebell und Enfant terrible der deutschen Philosophie, machte sich ein großes Vergnügen daraus, die Ideen Schopenhauers zu zerschlagen. Denn der Philosoph sah in der Empathie eine verachtenswerte Schwäche. In seinen Augen opfert der empathische Mensch dem Miterleben fremder Seelenzustände und Gedankengänge nichts Geringeres als sein eigenes Ich. Er blickt auf den anderen wie auf einen überlebensgroßen Kinohelden und verliert so jedes Gefühl für sich selbst. Seine spiegelnde und ewig sich glättende Seele weiß nicht mehr zu bejahen, nicht mehr zu verneinen, schrieb Nietzsche in Jenseits von Gut und Böse. Derart von der intensiven Beobachtung eingenommen, verlernt der Empath also, eigene Gefühle zu empfinden und auszudrücken. Er ist schwach und passiv, ein Schatten seiner selbst. Während Nietzsche die Seele des Empathen zu einem substanzlosen Spiegel erklärt, lobt er ausdrücklich den empathielosen Menschen. Ein Mensch, dessen Wesen vom Gift der Empathie ungetrübt ist, ist vor dem verhängnisvollen Ich-Verlust geschützt. Überhaupt verfügt er über all die Eigenschaften, die dem Empathen fehlen. Er liebt, hasst und urteilt mit voller Kraft. Daher erhebt Nietzsche den empathielosen Menschen zum Inbegriff von Stärke und Lebendigkeit. Diesem überlegenen Menschen, mutmaßt Nietzsche, neiden so manche Empathen die Lebenskraft. Deshalb trachten sie danach, ihn zum Mitleid zu verführen. Sie überreden den Stärkeren, sich doch ein wenig in sie hineinzufühlen. Und schwupps verwandelt sich auch der mächtige Kraftprotz in eine identitätslose Hülle.
Um es zusammenzufassen, Friedrich Nietzsche stellte die Empathie als spirituelles Heilmittel in Frage und sah in ihr die Gefahr der Selbstaufgabe.
Aus heutiger Sicht muten Nietzsches Theorien vielleicht ein wenig extrem an. Und doch gelang es ihm, die Empathie von ihrem hohen Ross zu holen und ihren moralischen Wert zu hinterfragen. Denn wie wir im nächsten Blink sehen werden, kann Empathie durchaus auch dazu dienen, unmoralisches Handeln emotional zu rechtfertigen.
Blink Nummer 3: Gut gegen Böse.
Anders als Nietzsche vermutete, sind wir unserer Empathiefähigkeit nicht immer hilflos ausgeliefert. In vielen Situationen können wir sie sogar bewusst abschalten. Gerade in medizinischen Berufen braucht es die Fähigkeit, sich emotional zu distanzieren. Schließlich möchte niemand von einem Chirurgen operiert werden, dem vor lauter Mitgefühl die Hand zittert. Empathie ist also steuerbar, doch die Sache hat einen Haken. Unsere selektive Empathiefähigkeit führt dazu, dass wir in Konfliktsituationen schnell zur moralischen Verurteilung greifen. Wir erklären jemanden für schuldig und bringen ihm so automatisch weniger Empathie entgegen. Der Mord an 6 Millionen Jüdinnen und Juden zeigt im Extrem, was passieren kann, wenn gleich ganzen Bevölkerungsgruppen das Recht auf Mitgefühl entzogen wird. So waren die Nazi-Größen, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg vor der internationalen Justiz verantworten mussten, kaum zu aufrichtiger Reue fähig. In ihren Taten sahen sie nicht etwa Verbrechen gegen die Menschlichkeit, sondern das Heldentum selbstloser Märtyrer. Durch jahrelange NS-Propaganda war in ihnen eine verzerrte Wahrnehmung herangereift. Sie waren sogar stolz darauf, dass es ihnen gelungen war, für den Dienst am Vaterland jedes Mitgefühl in sich abzutöten. Heute können wir am Beispiel des weltweiten Terrorismus beobachten, wie die Spirale der Gewalt von selektiver Empathie beschleunigt wird. Denn bei den meisten Attentätern handelt es sich keineswegs um grausame Psychopathen, sondern um leidenschaftliche Hyperempathen. Mit der Besonderheit, dass ihre Empathie einer bestimmten Seite gilt. Sie konzentrieren ihr großes Mitgefühl auf eine einzelne Zielgruppe, etwa die islamische Religionsgemeinschaft oder die Palästinenser im Westjordanland. So werden im Namen der Empathie bis heute terroristische Anschläge verübt, deren Opfer nach Logik der Täter kein Mitgefühl zusteht. Schließlich standen sie ihrer Ansicht nach mit dem Bösen im Bunde und verdienten es nicht besser. Auch der US-amerikanische Wahlkampf 2016 stand im Zeichen der Empathie. Donald Trump gelang es, sich zum Opfer der Medien zu stilisieren und erntete so bei vielen Wählern Empathiepunkte. Viele Anhänger von Trump verteidigen ihn bis heute gegen jeden Angriff und bleiben blind für die politischen Folgen seiner Eskapaden. Empathie und Fairness gehen also nicht immer Hand in Hand.
Fest steht, dass Empathie zu einem Schwarz-Weiß-Denken verleitet, das Menschen in Lager spaltet und Konflikte oft noch zusätzlich verschärft.
Wir müssen also aufpassen, dass die Empathie nicht mit uns durchgeht und wir nicht einfach blind mit der Moralkeule um uns schlagen. Dazu gehört auch, dass wir uns fragen, ob hinter unserer Empathie nicht doch ein kleines bisschen Selbstinszenierung steckt.
Blink Nummer 4. Eingebildete Helden.
Wir Menschen sind begeisterte Geschichtenerzähler und das hat seinen Sinn. Denkt nur an Eltern, die ihrem Kind Märchen vorlesen. Sie erziehen das Kleine zur Moral, indem sie es dazu bringen, sich mit dem Guten zu identifizieren und das Böse abzulehnen. Sein ganzes Mitgefühl gilt dem armen Aschenputtel, während es die böse Stiefmutter zum Teufel wünscht. Als Erwachsene tragen wir diese Geschichten ins echte Leben und spinnen sie in unserer Vorstellung fort. Was bedeutet das für die Empathie? Sobald wir uns in jemanden hineinversetzen, läuft in unserem Kopf ein Film ab. Darin spielen meistens ein unschuldig in Not geratenes Opfer und ein schuldiger Täter mit. Der strahlende Held der Geschichte aber ist der rettende Helfer. Fritz Breithaupt vermutet, dass wir in Wahrheit mit dieser Helferfigur mitfühlen und gar nicht so sehr mit dem eigentlichen Opfer. Der kommerzielle Erfolg des Spielfilms Schindlers Liste ist ein eindrucksvolles Beispiel für diese These. Wir sehen dem nationalsozialistischen Fabrikanten Oskar Schindler dabei zu, wie er sich vom Leiden der jüdischen Bevölkerung rühren lässt. Schließlich setzt er sein Leben aufs Spiel, um über 1000 jüdische Zwangsarbeiter vor der Deportation und dem sicheren Tod zu retten. Bei einer solchen Geschichte bleibt natürlich kein Auge trocken. Den Grund für diesen empathischen Rausch sieht Breithaupt darin, dass wir selbst gern wie Oskar Schindler wären. Genauer gesagt, wir wünschen uns heimlich, für unser Mitgefühl gelobt zu werden und für unsere selbstlosen Taten Ruhm und Dankbarkeit zu ernten. Das wäre nicht weiter schlimm, wenn es nicht im Umkehrschluss bedeuten würde, dass wir nur dann so richtig empathisch sind, wenn wir uns selbst als Heilsbringer inszenieren können. Sobald unser Bedürfnis nach Anerkennung befriedigt ist, erstirbt unser empathisches Strohfeuer und wir wenden uns wieder anderen Dingen zu. Ein Blick auf die deutsche Flüchtlingspolitik beweist, wie real diese Gefahr ist. Nachdem sich das landesweite Empathiebedürfnis an den Schutzsuchenden ausreichend abreagiert hatte, verflog schon nach kurzer Zeit die Euphorie. Die deutsche Willkommenskultur des Jahres 2015 schlug dann vielerorts wieder in Gleichgültigkeit um.
Wir lernen daraus, dass Empathie für Opfer leicht zum Selbstzweck wird, wenn wir uns dabei ausschließlich auf unsere Helferrolle fokussieren.
Licht und Schatten liegen in der Welt der Empathie also nah beieinander. Wenden wir uns nun dem bösen Zwilling der Empathie zu, dem Sadismus.
Blink Nummer 5. Geteiltes Leid genießen.
Wir haben bereits gelernt, dass wir unsere Empathiefähigkeit schon im Kindesalter in der Welt der Fiktion erproben. Oft wird dabei der Rausch des Mitfühlens zum Selbstzweck. Als Konsequenz entwickeln wir ein ästhetisches Vergnügen daran, tragische Helden in Film und Literatur in den unvermeidlichen Untergang zu begleiten. Was hat es damit auf sich? Leid ist Teil der menschlichen Erfahrung, die uns alle verbindet. Ein verzweifelt gegen Unrecht kämpfender Held birgt also Identifikationspotenzial, das in uns Mitgefühl hervorruft. Bei den besonders guten Geschichten wird unsere Empathie gleich doppelt aktiviert, weil wir das Schicksal des Helden vorausahnen. So schenken uns traurige Filme und tragische Theaterstücke höchsten Empathiegenuss, ohne dass wir dabei den völligen Selbstverlust fürchten müssten. Schließlich hat jede Geschichte irgendwann ein Ende und jeder Held verlässt einmal die Bühne. Dieses Verlangen nach geteiltem Leid ist harmlos, solange es im Schutzraum der Fiktion stattfindet. Problematisch wird es, wenn wir auch in der Realität danach suchen. Denn dann mutiert Empathie zur Schadenfreude oder sogar zum Sadismus. Anders als lange vermutet wurde, weiß man heute nämlich, dass Sadisten sehr genau wissen, was sie ihren Opfern antun. Psychologen gehen davon aus, dass Sadisten den Schmerz ihrer Opfer empathisch miterleben und genießen. Eine mögliche Erklärung dafür liefert die Hirnforschung. Es gibt Befunde, die nahelegen, dass bei einigen Menschen das Hirnareal, das die Schmerzbeobachtung verarbeitet, mit dem Belohnungszentrum verknüpft ist. Kurz, das Beobachten fremder Schmerzen führt zu Lustgewinn. Fritz Breithaupt vermutet außerdem, dass einige emotional blockierte Menschen erst beim Anblick extremen Leidens Empathie empfinden können. Weil sie weniger extreme Gefühlszustände nicht nachempfinden können, führen sie das Leiden des anderen bewusst herbei. Erst dann können sie sich in den anderen hineinversetzen und fühlen sich weniger isoliert. Auch wenn der pathologische Sadismus eine Ausnahme bleibt, wohnt in jeder Seele das Potenzial zum sadistischen Genuss. Bis zu einem gewissen Maß gehören Sticheleien und Kränkungen zum Verhaltensrepertoire jedes Durchschnittsmenschen. Dabei geht es oft schlichtweg um Macht. Wenn wir die Gefühle und Reaktionen anderer voraussagen und steuern können, erfüllt uns das mit Befriedigung.
Wir müssen also erkennen, dass sadistische Grausamkeit als Möglichkeit in unserer Natur angelegt ist und zu den Schattenseiten unserer Empathiefähigkeit gehört.
Empathiefähigkeit allein ist also noch kein Garant für soziales Engagement. Im nächsten Blink beleuchten wir eine weitere Form von Empathie, die in erster Linie der Selbstsucht dient.
Blink Nummer 6: Emotionale Vampire und Bühnenmütter.
In den vorigen Blinks hast du bereits erfahren, dass empathische Beobachtung mit der Gefahr des Selbstverlustes einhergehen kann. Doch auch derjenige, der beobachtet wird, muss auf der Hut sein. Denn die empathische Hingabe hat noch eine andere Kehrseite. Wenn wir uns in empathischer Beobachtung in einem anderen Menschen verlieren, verschmilzt unsere Welt mit seiner. Darin liegt stets auch die Verlockung, uns seine Welt einzuverleiben. Wir brauchen dann die empathische Anteilnahme an seinen Erfahrungen, um uns lebendig zu fühlen. Diesen Mechanismus nennt man Vampirismus. Vampire verbringen ihr Leben damit, sich fremdes Erleben anzueignen und sich daran zu laben. Ein lebensnahes Beispiel dafür sind die berühmt-berüchtigten Stage Mothers. Diese ehrgeizigen Mütter trifft man auf Castings und Wettbewerben aller Art. Sie setzen alles daran, aus ihrem Sprössling einen Star zu machen. Sie treiben ihn zu Höchstleistungen an und kontrollieren jeden seiner Schritte. Das Kind wird so zur hilflosen Marionette und zur Projektionsfläche der mütterlichen Träume. Auch viele Väter möchten ihre Kinder um jeden Preis als strahlende Sieger sehen und ihren Triumph empathisch mitgenießen. Hinter dieser elterlichen Aufopferung verbirgt sich der sehnsüchtige Wunsch nach einer zweiten Jugend. Vampiristische Mütter und Väter hatten selbst oft eine freudlose Kindheit und waren ihrem Schicksal hilflos ausgeliefert. Das wollen sie nun nachträglich korrigieren, indem sie die eigenen Kinder das Versäumte stellvertretend nachholen lassen. Diese wiederum tragen schwer an den hohen Erwartungen und werden der Möglichkeit beraubt, eigene Lebenserfahrung zu sammeln. Auch ein Stalker will sich am Leben einer anderen Person bereichern. In seiner Vorstellung erscheint sie ihm ähnlich wie Nietzsches überlegener Mensch als die perfekte Verkörperung von Schönheit und Stärke. Das empathische Miterleben des Stalkers gilt dieser glänzenden Fassade. Indem er seinem Opfer nachstellt und um seine Aufmerksamkeit buhlt, hofft er, sich selbst in seinem Licht baden zu können. In seiner Besessenheit lässt er sich durch nichts und niemanden abhalten. Man denke nur an den Stalker der Schauspielerin Jodie Foster. Um ihr seine Liebe zu beweisen, verübte John Hinckley sogar ein Attentat auf US-Präsident Ronald Reagan und verletzte ihn dabei schwer. Das Wohlbefinden des anderen ist einem Vampir im Grunde gleichgültig. In seinem Wahn missachtet er die Individualität seines Opfers und ignoriert seine Bedürfnisse.
Wir halten fest, ein Bedürfnis nach intensivem Erleben kann dazu führen, dass wir andere mit den Mitteln der Empathie ausnutzen und uns wie Vampire an ihren Gefühlen laben.
Ist Empathie also nichts weiter als Teufelszeug?
Blink Nummer 7. Mehr Lebensqualität durch Empathie.
Noch immer glauben viele fest daran, dass Empathie schwelende Konflikte im Keim ersticken und bestehende Streitigkeiten schlichten kann. Auch in Nordirland war man davon überzeugt und wagte sich deshalb im Namen der Empathie an ein ehrgeiziges Projekt. Die Schulbehörden entwarfen einen Lehrplan, der dabei helfen sollte, die Feindseligkeiten zwischen protestantischen und katholischen Schülern abzumildern. Im Geschichtsunterricht lernten die Schüler also, sich mit der Perspektive der jeweils anderen Seite auseinanderzusetzen. Doch die Ergebnisse waren ernüchternd. Die Untersuchungen, die sich an die Unterrichtseinheiten anschlossen, brachten nämlich zum Vorschein, dass sich die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler trotz des neuen Wissens noch mehr mit der eigenen Seite identifizierte. Hier hatte Empathie nicht wie erhofft einen moralischen Prozess in Gang gesetzt, sondern sogar noch stärker polarisiert. War also alle Mühe umsonst? Fritz Breithaupt findet das nicht. Im Gegenteil betont der Autor, dass Empathie unbedingt auf die Lehrpläne gehört. Doch sollten wir uns davon keine Erziehung zur Sittlichkeit erhoffen, sondern vielmehr auf die Erweiterung der Wahrnehmung setzen. Denn wer lernt, sich empathisch in andere hineinzuversetzen, taucht tief in die Komplexität des Daseins ein. Er kann so gedanklich zwischen verschiedenen Positionen hin und her springen und in verschiedenen Gedankenwelten gleichzeitig leben. Diese Fähigkeit macht seine sozialen Interaktionen interessanter und beschert ihm ein großes ästhetisches Vergnügen. Man könnte auch sagen, Empathie steigert die Lebensqualität. Wer sich empathisch in andere hineinversetzen kann, gewinnt durch diese Vielfalt natürlich auch an emotionaler Intelligenz. So gesehen schafft Empathie zumindest indirekt die mentalen Voraussetzungen für moralisches Verhalten. Doch ob man seine empathischen Einsichten für gute oder schlechte Zwecke einsetzt, bleibt eine individuelle Entscheidung.
Wir können uns also merken, dass Empathie unsere Lebenserfahrung bereichert und intensiviert, aber deshalb nicht unbedingt zu einem Zuwachs an Moral führt.
Auf jeden Fall ist es ratsam, der Empathie mit einer Prise gesunden Misstrauens zu begegnen. Wir sollten uns weder zu einer vorschnellen Parteinahme noch zu einem selbstgefälligen emotionalen Rausch verleiten lassen. Dann können wir unsere Empathiefähigkeit dazu nutzen, unseren intellektuellen und emotionalen Horizont zu erweitern. Denn die Empathie beschenkt uns mit einer sehr feinen Beobachtungsgabe und hilft uns, genauer hinzuschauen. Sie macht uns staunen über andere und über uns selbst.
Das war unser Abstecher zu den Abgründen des Mitgefühls mit dem Buch Die dunklen Seiten der Empathie von Fritz Breithaupt. Fassen wir nochmal zusammen, warum Empathie für uns kein moralischer Maßstab sein kann und warum wir uns von ihr keine Antworten auf ethische Fragen erhoffen sollten. Empathie bedeutet das emotionale und mentale Miterleben fremder Erfahrungen. Diese Fähigkeit wird oft zu selbstsüchtigen Zwecken eingesetzt, sei es für die Befriedigung sadistischer Triebe, die Steigerung des eigenen Erlebens oder auch nur, um als Helfer Lob und Bestätigung von außen einzuheimsen. In Konfliktsituationen führt ein zu viel an Empathie oft zur moralischen Verurteilung anderer, was wiederum dazu führt, dass sich die Fronten zwischen den Parteien immer mehr verhärten. Zu guter Letzt geben sich überzeugte Empathen oft so rückhaltlos der Beobachtung anderer hin, dass ihnen dabei das Gefühl für das eigene Selbst abhanden kommt. Sollten wir Empathie also vermeiden? Nein, keineswegs. Nur sollten wir von ihr nichts erhoffen, was sie nicht leisten kann. Anstatt sie zum Garanten für moralisches Wohlverhalten auszurufen, sollten wir sie als nützliches kognitives Instrument betrachten, das unsere Wahrnehmung erweitert und unsere Genussfähigkeit erhöht. Wir hoffen jedenfalls, dass wir ein bisschen Licht in die dunklen Seiten der Empathie bringen konnten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.